Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zusammen schlugen sie die Römer und lehrten sie das Fürchten. Die Kimbern und Teutonen. Von den Teutonen haben Sie bestimmt schon mal gehört, aber auch von den Kimbern? Wer ist das denn noch gleich? Und gibt's die eigentlich noch? Was ist aus ihnen geworden? Es gibt sie noch, kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten, in den Hochtälern der Dolomiten. Über Jahrhunderte lebten sie dort ungestört, denn die Venezianer wussten es zu schätzen, dass die Kimbern ihnen Baumstämme für ihre Schiffsflotte lieferten. Heute ist das Zimbrische als Minderheitensprache im Trentino, also in der Gegend um Trient, anerkannt. Konrad Ley hat kimbrische Familien und deren Traditionen kennengelernt.
Seit wieder alle willkommen auf die Zimbererde.
Seid wieder alle willkommen im Zimbernland, in den Bergen östlich von Trient. Mit diesen Worten beginnt die Tagesschau auf Zimbrisch, Il Telegiornale Cimbro, die Zimbernerde. Die kleine deutsche Sprachinsel hoch oben in den Bergen oberhalb von Trient hat ihre eigene Fernsehsendung. Und alle 14 Tage erscheint in der Trientiner Tageszeitung eine Seite auf Zimbrisch. Stefano Nicolussi Castellan, beim Zimbrischen Kulturinstitut in Luzern zuständig für die Medienarbeit, gibt im Fernsehen die neuesten Neuigkeiten bekannt.
Man gedenkt wieder, dass das Museum Luzern
Das Museum in Luzern ist wieder geöffnet bis Allerheiligen 2024. Es ist täglich geöffnet von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.
Kurve um Kurve schraubt sich die Straße vom Etschtal bei Trient über 1000 Meter die Berge hoch. Zum Glück sind die Straßen hier in den südlichen Dolomiten gut ausgebaut. Früher waren die Dörfer der Zimbern schwer zu erreichen, sehr abgelegen. Lucerna, auf Zimbrisch Luzern, 1300 Meter hoch, ist wirklich das letzte Dorf. Dort geht die Straße nicht mehr weit. Und hier in diesem allerletzten Eck hat sich die zimbrische Sprache auch im Alltag erhalten. Vor ein paar Jahren hat Luzern die Auszeichnung als eines der schönsten Dörfer Italiens erhalten. Gleich am Ortseingang ragt das stattliche Gebäude des Zimbrischen Museums auf. Hier empfängt uns Maura Bello.
Luzern è un paese molto isolato, quindi bisognava camminare moltissimo. Probabilmente questo ha fatto sì che le persone di Luzern fin da subito sviluppassero queste conoscenze attorno alle erbe.
Da Luzern ein sehr isoliertes Dorf ist, muss man viel zu Fuß gehen. Deshalb kannten sich die Leute mit Kräutern sehr gut aus. Die Kräuter waren nach einem langen Winter die erste Möglichkeit, frisches Grün zu essen. Außerdem gab es in Luzern keinen Apotheker oder Arzt. Deshalb war es wichtig, die Kräuter zu kennen. Seien es Heilkräuter oder giftige Kräuter wie die Tollkirsche. Mit den Heilkräutern konnte man jemandem helfen, der erkrankt war.
Über 4 Stockwerke erstreckt sich das Museum von Luzern. Jedes Stockwerk ist einem anderen Thema gewidmet. Während die Männer in Luzern sich auf Steinarbeiten spezialisiert hatten und als Steinmetze begehrt waren, kultivierten die Frauen das Klöppeln.
Das ist der Raum, in dem das Alltagsleben beschrieben wird. Die Frauen hier entwickelten die Kunst des Klöppelspitzens. Es handelt sich um äußerst raffinierte Spitzen. Wir haben hier auch eine spezielle Schule für das Klöppeln, die von vielen Mädchen besucht wurde. Denn das Klöppeln war eine hervorragende Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen, um die Familie zu unterstützen.
Das ausgefeilte Klöppeln der Luzernerinnen bewegt sich irgendwo zwischen Handwerk und Kunst. Es war schon in vergangenen Zeiten so berühmt, dass sich die österreichische Kaiserin Sisi ein Kleid von ihnen klöppeln ließ. Doch nicht nur um Folklore geht es im Museum von Luzern, sondern auch um Tragödien. Das nächste Stockwerk ist dem Krieg gewidmet.
Dieser Raum heißt das Alphabet des Großen Krieges, des Ersten Weltkrieges. Der Saal ist mit 26 Bahren ausgestattet und jede von ihnen ist mit einem Buchstaben des Alphabets bezeichnet, entsprechend einer Person, die im Ersten Weltkrieg getötet wurde. Es handelt sich um Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten, In den Baren sind Objekte von ihnen untergebracht.
Unter dem Buchstaben W wie Weihnachten findet sich eine Postkarte von Weihnachten 1917, ausgestellt in München, adressiert war sie an William Johnson. Die hier gestorbenen Soldaten kamen aus den verschiedensten Ländern, von Indien bis Montenegro. Die Dörfer der Zimbern litten schwer unter dem Ersten Weltkrieg. Die Frontlinie zwischen Österreich und Italien verlief genau hier. Luzern gehörte bis 1918 zum österreichischen Kaiserreich, die anderen zimbrischen Gemeinden zum Königreich Italien. Wie hatte schon Stefano Nicolosi Galeno in der zimbrischen Tagesschau gesagt?
Jeder Krieg hinterlässt unauslöschliche Spuren im Leben der Menschen und in der Natur. Heute mehr denn je zerstören Kriegstechnologien ganze Gemeinschaften und fügen der Umwelt und der biologischen Vielfalt irreparable Schäden zu.
Die Zimmern aus Luzern legen größten Wert darauf, dass ihre Sprache und ihre kulturelle Identität erhalten bleiben. Deshalb lernen die Kinder schon in der Grundschule zimbrisch. Allerdings nicht in Luzern, denn da gibt es keine Schule mehr, sondern in Lavarone. Ich fahre also einige Kilometer zurück und erlebe eine Überraschung. Es ist nicht nur der wunderbare See von Lavarone, il meraviglioso Lago di Lavarone, sondern auch das über dem See thronende Hotel du Lac mit seiner Gedenktafel, die an den berühmtesten Hotelgast erinnert, an Sigmund Freud. Meraviglioso il Lago di Lavarone, dove Sigmund Freud veniva a fare l'amore. Wunderbar ist der See von Lavarone, so heißt es im Lied, wohin Sigmund Freud kam, um Liebe zu machen, a far l'amore. Hotelbesitzer Andrea Gabrielli erinnert an seinen Urgroßvater, der im Jahr 1901 das Hotel eröffnete. 3 Jahre später kamen Sigmund Freud, seine Frau, die 6 Kinder und seine Schwägerin.
Die Zimbern sind echt im Luzern geblieben, weil war nicht einfach zu erreichen, schmale Straßen. Und deswegen sind so, bis jetzt haben diese Dialekt, diese Sprache beschützt.
Ob Freud etwas von den Zimbern bemerkt hat?
Also er hatte sicher jemand von den Zimbern, von den Lusern kennengelernt oder zusammengesprochen, weil wir haben immer Leute, die von Lusern bei uns gearbeitet haben. Ich denke, der hat etwas gehört, etwas gesprochen und mit diesen Zimmern Kontakte gehabt.
Vielleicht wird darüber mehr zu hören sein auf dem nächsten Kongress der italienischen Psychoanalyse, der regelmäßig in Lavarone stattfindet. Nun aber geht es weiter zur örtlichen Schule, wo mich schon die Zimbrisch-Lehrerin Nadja Nicolussi Paulas erwartet.
Ich grüße euch. Natürlich können die Kinder nicht gleich auf Zimbrisch antworten. Ich grüß dich. Aber im Lauf der Zeit beginnen sie aktiv, Zimbrisch zu sprechen. Die Kinder aus Luzern haben schon im Kindergarten Zimbrisch gesprochen. Aber in der ersten Klasse, also mit 6, beginnen auch die Kinder von Lavarone Zimbrisch zu lernen.
Woher stammen die Zimbern eigentlich? Und sind ihre Vorfahren identisch mit jenen Kimmern, die einst zusammen mit den Teutonen die Römer schlugen? Nach ihrem Erfolg gegen die Römer zogen die Kimmern über die Alpen, wurden dort allerdings von dem römischen Konsul Gaius Marius im Jahr 101 vor Christi geschlagen. Doch damit beginnen auch schon die Kontroversen unter den Historikern. Es spricht einiges dafür, dass der römische Historiker Plutarch sich irrt, wenn er sagt, die Schlacht habe bei Vercelli stattgefunden. Hier verwechselt Plutarch Vercelli mit Verona. Viele tausende Kimbern wurden getötet und die restlichen, wo sind sie geblieben? Um mehr darüber zu erfahren, treffe ich, wieder zurück in Luzern, Luigi Nicolussi Castellan. 25 Jahre lang war er hier Bürgermeister, gründete das Museum, schob zahlreiche Kulturinitiativen an. Heute ist er Vorsitzender des Luzerner Dokumentationszentrums. Auch er heißt also Nico Lusi, wie etwa zwei Drittel aller Menschen in Luzern. Ein deutliches Zeichen, dass die Zimbern über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unter sich blieben. Allerdings, so weiß Luigi Nico Lusi Castellan,
die Hälfte der Frauen kamen von auswärts. Aber sie haben sich integriert und haben gleich das Zimbres gelernt und mit den Kindern Zimbres gesprochen.
Aber was ist denn nun bekannt von den Zimbern, nachdem sie von den Römern geschlagen wurden?
Und dann ist in Erinnerung geblieben, der übrige Bevölkerung der Norditalien, der jemand hat sich gerettet durch die Flucht in den Wäldern, in den Bergen, sehr wahrscheinlich. Arme direkte der Abstammung ist nicht nachgewiesen. Auch weil dann hat es die Einwanderung von den Goten, von Langobarden, von den Franken gegeben, weil die Alpen waren immer ein Gebiet, wo sich germanische und lateinische Stämme sich getroffen haben.
Ich erinnere mich an meinen Lateinlehrer, der immer sagte, bitte kein Z sprechen, sondern Cesa und Cicero gingen in den Kirkus. Im Mittelalter war es genau umgekehrt. In der kirchenlateinischen Aussprache wurde aus dem K ein Z, aus den Kimbern also die Zimbern. Doch die Kultur der Zimbern blieb eine mündliche. Von Dorf zu Dorf unterscheiden sich die Dialekte. Als ich meinen Gesprächspartner im trentinischen Luzern den Satz vorlas, in Bein ist dem Milach und Altan, verstand es auf Anhieb keiner von ihnen. Denn der Satz stammt aus einer der 13 zimbrischen Gemeinden der Provinz Verona. Dabei ist in Bein ist im Milach und Altan doch nicht schwer zu entziffern. Der Wein ist die Milch der Alten. Und wie dem auch sei, schriftliche Dokumente des Zimbrischen gibt es erst nach dem Jahr 1000.
Es ist nachgewiesen, dass dann andere deutsche Völker gekommen sind. Die letzte Einwanderung ist ohne Zweifel eine bayerische, eine deutsche Einwanderung um das Jahr 1000 ungefähr. Aber wenn man die Häuser zum Beispiel von Luzern anschaut, haben sie nicht vom Bayerisch. Es kann auch eine weitere sein, dass die sozusagen eine neue Einwanderung gegeben haben, aber Zeichen, wo der vorherige Kultur geblieben ist. Weil das gesamte Zimbrische Gebiet ist typisch die Häuser aus Stein, obwohl man in der Mitte von Wäldern waren und war das Holz nicht viel verwendet. Und auch die Abgrenzung von den Grundstücken, von den Alpen und so weiter, stehen aus Stein. Nicht? Das ist typisch im ganzen Zimbrisches Gebiet.
Bayerische Sprachforscher wie der im 19. Jahrhundert lebende Johann Andreas Schmeller behaupten, da es keine schriftlichen Unterlagen gäbe, gäbe es auch die alten Zimbern nicht mehr. Getreu dem Grundsatz, quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten steht, existiert auch nicht. Alles andere sei eine Grille, also ein Fantasiegebilde. Vielmehr hätten sich italienische Bischöfe im Mittelalter bayerische Gastarbeiter in die Dolomiten geholt. Doch hier beginnt nun wirklich der Streit der Historiker und Sprachforscher. Das sei eine gedankenlose Verachtung einer jahrtausendalten mündlichen Tradition, die mit großer Sorgfalt gepflegt wurde. So etwa Oliver Baumann, ein deutscher Sprachforscher, der sich auf das Zimbrische spezialisiert hat, wie seiner Internetseite www.zimbrisch.de zu entnehmen ist.
Wenn Sie tatsächlich aus dem Mittelhochbayerischen gekommen wären, die Siedler, dann hätten sie wahrscheinlich eine andere Sprache gesprochen, nämlich ein Mittelhochdeutsch und kein Althochdeutsch.
Das Zimbrische kann als das älteste Erhaltungsstadium der deutschen Sprache angesehen werden. Zwar gab es immer wieder neue Einwanderungen, etwa auch aus dem Bayerischen, aber so beobachtet Baumann.
Die Bedeckung der Dächer war aus Schilf damals in den sieben Gemeinden. Der Bayer kannte nur Stroh.
Auch bezweifelt Baumann die Quellen des bayerischen Sprachforschers Schmeller. Er habe sich nämlich auf einen Mönch namens Gottschalk berufen.
Der Mönch Gottschalk ist, da gibt es auch Habilitationen drüber, der größte Fälscher des Mittelalters. Er hat wirklich ganze Majorhöfe, ganze Abteien erfunden. Ja? Und dieses Dokument, was Schmeller gefunden hat in der Bayerischen Staatsbibliothek, sind zwei Seiten, sehr zerflettert. Und da steht eigentlich nur drin, dass dass aus Benedikt Beuern wegen Hungersnot ein paar Bayern darüber kamen, vom Bischof von Verona geholt. Und dass dann ein Pärchen soll sich in die veronesischen Berge begeben haben. Und dieses Pärchen soll ein Zimbernland sozusagen, also ein von Valarsa, Rovereto, bis zur Po-Ebene gemacht haben. Also das ist biologisch meiner Meinung nach nicht möglich.
Okay, da wird gefälscht und abgeschrieben. Beruhigend zu wissen, dass es unter Mönchen und Historikern nicht anders zugeht als sonst unter den Menschen. Aber begeben wir uns doch auf Naugebeng, auf Strade Nove, auf neue Wege, so der Titel der zimbrischen Musik von Maria Roveran und Giovanni Schievano.
Was mir gewohnt, Naugebeng, fremde Gebeng, Boden nicht kenn. Ohne zu rosa hast du mal geterbege, ungezua geht dir mir die Bilder. Vorstand ohne Serede, du hast mal geschenkt, ge blühende Rose. Und mit diesem Binnenne gespiast, moi haut bat, nja kümmen gesund. Moi haut bat, nja kümmen gesund.
Unsere Fahrt durchs Zimbrische geht noch weiter hinauf, auf die Hochebene von Asiago und den sogenannten sieben zimbrischen Gemeinden.
Cappuccino normale, prego. De caffè in alto.
Grazie.
In einem Café in Roana treffe ich den Sprachforscher Lauro Tondello vom dortigen Institut für Zimbrische Kultur. Er empfängt uns mit einem Gedicht auf Zimbrisch.
Summer. Süße Gesege von Bergen.
Sommer. Süßer Umriss der Berge.
Wischer Atem von Bellern. Hotere Tiefe Gott Mehümmele.
Frisches Atmen der Wälder. Helle Tiefe des Himmels.
Lichter Gliesemo, Wome Grün und Wome Blaben.
Lichtdurchsichtigkeit aus Grün und Blau.
Über Jahrhunderte lebten die Zimbern der sogenannten sieben Gemeinden der Provinz Vicenza sowie der 13 Gemeinden der Provinz Verona sehr gut unter der Herrschaft Venedigs. Ihr Autonomiestatus machte sie praktisch unabhängig. Auch Wehrdienst mussten sie keinen leisten, sondern nur aufpassen, dass niemand die Alpenpässe Richtung Italien überquerte. Mit den Bellos, wie die Zimbern die Italiener nannten, verstanden sie sich sehr gut. Im Bellosland, also in Italien, genauer gesagt in der Po-Ebene, konnten sie im Winter ihre Schafe weiden lassen. Da sie für die Serenissima, das für den Schiffsbau benötigte Holz lieferten, waren sie bei den Venezianern so sehr geachtet, dass die Tochter des zimbrischen Oberförsters sogar ein Mitglied des venezianischen Adels heiraten durfte, wenn das mal keine Anerkennung ist. Nach den Jahren des Niedergangs erlebt das Zimbrische heute eine Wiedergeburt. Lauro Tondello.
Bei unseren Leuten nimmt das Gefühl der Zugehörigkeit wieder zu. Man will die eigenen Wurzeln entdecken, um zu verstehen, wer wir sind, woher wir kommen und so unsere kulturelle Identität zu stärken. Die Sprache ist ein kraftvolles Anzeichen für die eigene Identität.
Das letzte Wort soll Luigi Nicolosi Castellan, der ehemalige Bürgermeister von Luzern, haben.
Unsere Leute aber waren nicht Nationalisten, nicht Nationalisten. Sie sind Europäer, nicht? Sie sind geöffnet. Viele sind ausgewandert zum Arbeiten, auch im Ausland und so weiter. Sie haben eine offene Kultur. Es ist nicht, wir sind so eine kleine Gemeinschaft, aber nicht isoliert. Wir sind gleichzeitig auch integriert. Es gibt Leute von uns, die einen schönen Berufslaufbahn gemacht haben, zum Beispiel, nicht? Ohne die eigene Identität verloren zu haben. Man muss vereinbaren die eigene Identität mit der Integration mit den anderen, aber ohne die eigene Identität zu verlieren.
Den ehemaligen Bürgermeister von Luzern hat Konrad Ley gesprochen. Er war auf den Spuren der Kimbern in Norditalien unterwegs.